NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Herzlich willkommen hier zur Führung auf den Spuren der Mahlweiber.
Auf diese Führung wollen wir Sie heute mitnehmen, hier im Forum Zeitgeschichte mit Wolfgang Müller am Mikrofon. Die Mahlweiber waren eine Gruppe von Künstlerinnen auf der Insel Hiddensee. 1919 hatte sich die Gruppe zusammengefunden, später allerdings, als die Nazis an die Macht kamen, wurden viele unter ihnen verfolgt und ermordet. Wir erzählen ihre Geschichte. Außerdem geht es in dieser Sendung um die Frage, wie man eigentlich den Begriff der Nation verstehen soll, der in Deutschland viele gemischte Empfindungen auslöst. Und wir schauen nach China, denn Peking möchte unter anderem den Tiananmen-Platz in die Liste des Weltkulturerbes aufnehmen lassen. Das aber wirft viele Fragen auf, wenn man an die blutigen Vorgänge rund um den Platz im Jahr 1989 denkt. Das alles wird ja in China totgeschwiegen. Die Initiative kam von Helmut Schmidt, dem früheren Bundeskanzler. 1993, vor 25 Jahren, rief er die Deutsche Nationalstiftung ins Leben. Manche fanden den Namen ungewöhnlich. Der Begriff der Nation wird ja hierzulande seit der Hitlerzeit mit spitzen Fingern angefasst. Alljährlich hat die Stiftung seitdem einen Preis verliehen. Die Reihe der Preisträger reicht von Václav Havel bis zu dem Historiker Fritz Stern. In diesem Jahr wurde der Schriftsteller und Philosoph Rüdiger Safranski ausgezeichnet. Ein Vierteljahrhundert lang also gibt es die Nationalstiftung, ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz. Dazu ins Studio gekommen ist Dirk Reimers, der Vorstandsbevollmächtigte der Stiftung. Ihn hatte Helmut Schmidt vor vielen Jahren in sein Wochenendhaus am Bramsee eingeladen und sozusagen ins Boot geholt. Ich habe Dirk Reimers gefragt, was Helmut Schmidts Beweggründe waren, die Nationalstiftung zu gründen.
Seine Beweggründe waren, die Idee der Nation nicht den extremen politischen Kräften zu überlassen, insbesondere nicht den rechten extremen politischen Kräften, und das Selbstbewusstsein der Deutschen als Nation innerhalb Europas zu stärken. Außerdem wollte er das Zusammenwachsen Deutschlands fördern, denn die deutsche Teilung war ja erst kurz vorher beendet worden.
Manche sagen ja, dass sich inzwischen manche Verkrampfungen in Sachen Nation in Deutschland gelöst hätten. Symbolisch dafür steht oft das sogenannte Fußball-Sommermärchen 2006. Sehen Sie das auch so?
Ja und nein. Auf der einen Seite ist es so, dass die Bevölkerung wohl in ihrer Mehrheit ein nationales Bewusstsein hat, dass aber artikulationsstarke Gruppen in den Medien, in den Parteien, einem bestimmten Spektrum in den Parteien, so etwas wie eine Nationalneurose hat. Die setzen national mit nationalistisch gleich, und wenn jemand sich zur Nation bekennt, wird er als Rechtsextremist eingestuft. Das ist fatal, das ist auch gefährlich, weil man dann eben das den Rechtsextremisten überlässt. Und 2006, was Sie ansprechen, das war eine Befreiung. Das war eine Befreiung für viele, die sich dann so locker und entspannt und spielerisch zu ihrer Nation bekennen konnten, wie wir das aus dem Ausland kennen.
Nationale Neurose, sagen Sie, dass in dem Thema doch noch viele Komplikationen stecken. Hat das nicht jetzt auch in den letzten Wochen der Fall Özil Gündoğan gezeigt, also zwei Fußballspieler, bei denen dann so schnell in der Kritik mitschwang, ja, denen fehlt es so ein bisschen an der nationalen Orientierung, beziehungsweise diese Orientierung geht in Richtung einer anderen Nation. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Dazu muss man natürlich zunächst mal sich überlegen, was man unter Nation versteht. Wenn man sich so die Definition vorstellt, wie Ernest Renan das 1882 in Paris gemacht hat, dass er sagt, die Nation ist eine Idee, sie ist ein Prozess und sie ist ein tägliches Plebiszit, ob man sich zur Nation bekennt oder nicht. Und jeder, der die Geschichte kennt und die wesentlichen Werte einer Nation, der sich an die Regeln hält und der bereit ist, zur Zukunft gemeinsam etwas beizutragen, der gehört zur Nation. Und wenn Sie jetzt den Fall Özil nehmen, dann muss ich sagen, ich kann Herrn Özil nicht in den Kopf sehen, ob er sich zur Nation zählt oder nicht. Aber dass er als jemand mit einem deutschen Pass den türkischen Präsidenten offensichtlich als seinen Präsidenten ansieht, gibt immerhin Anlass zu zweifeln. Und dann sollte man mit ihm sprechen.
Kommen wir auf die Stiftung selbst, die Deutsche Nationalstiftung. Was macht eine solche Stiftung eigentlich?
Die Stiftung hat ja sehr abstrakte Ziele. Helmut Schmidt hat gesagt, die Idee der Nation ist zu wichtig, als dass man sie extremen politischen Kräften überlassen dürfte. Und wir wollen das nationale Bewusstsein fördern der Deutschen. Das tun wir, indem wir zum Beispiel jährlich den Deutschen Nationalpreis verleihen an Menschen oder Organisationen, die sich um die Idee der Nation besonders verdient gemacht haben. Menschen oder Organisationen aus dem In- und Ausland, zum Beispiel an Neil MacGregor, der im Britischen Museum eine wunderbare Ausstellung über Deutschland gemacht hat, mit der das Deutschlandbild der Briten verändert wurde, realistischer wurde. Dann machen wir internationale Jugendprojekte von Russland bis Irland, von Skandinavien bis Italien, also nicht Grenzen der EU, sondern Europa, wie wir es aus der Schule kennen. Und das Besondere ist, das findet in deutscher Sprache statt. Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs kommen eine Woche nach Deutschland und sprechen entweder über die Aktualität der Themen der Weimarer Klassik oder über das Spannungsverhältnis zwischen Nation und Europa.
Lassen Sie uns noch ein bisschen genauer anschauen, was Nation heute bedeuten kann. Eine große Debatte dieser Jahre dreht sich ja um das Thema Migration, was ja insbesondere heißt, dass unsere Nation Zuwachs bekommt von Menschen, die bis dahin einer anderen Nation angehört haben. Manche werden zurückgehen, viele werden aber auch bleiben. Was heißt das für unser Verständnis von Nation?
Wir definieren Nation als ein Wir-Gefühl, was aus einzelnen Faktoren besteht. Dieses Wir-Gefühl besteht aus Sprache, es besteht aus dem Willen, sich für diese Nation einzusetzen. Und wir verstehen es als offenen Begriff. Das heißt, wenn jemand aus Afrika, aus der Türkei, wo auch immer herkommt und diese Bedingungen erfüllt, wenn er die deutsche Sprache kann, wenn er unsere Geschichte in ihren wesentlichen Eckpunkten kennt, wenn er unsere Gebräuche und Werte kennt und teilt und wenn er bereit ist, gemeinsam an der Zukunft mitzuarbeiten, dann gehört er zur Nation. Die ethnische Frage spielt bei uns also keine Rolle, obwohl man zugeben muss, dass weltweit die ethnische Definition von Nation durchaus verbreitet ist. Das gilt aber für uns nicht.
Die war auch in Deutschland sehr lange verbreitet. Also gerade in Deutschland gab es ja so einen Nationenbegriff, der sehr stark über Herkunft, über Abstammung definiert war. Aber das heißt, davon möchten Sie sich absetzen?
Ja, wir definieren das so, wie Ernest Renan das 1882 schon gemacht hat. Abgesehen davon muss man auf Deutschland bezogen sagen, es wäre vermessen, überhaupt den Versuch zu machen, etwas ethnisch zu definieren. Das ist in einem Land wie Deutschland, was immer im Fluss gewesen ist, gar nicht möglich. Abgesehen davon, das Dritte Reich hat gezeigt, zu welchen fürchterlichen Konsequenzen man dann kommen kann, wenn man sich auf so etwas einlässt.
Eine Rolle bei unserem Thema spielt ja auch immer wieder der Begriff Verfassungspatriotismus, was im Kern heißt, uns geht es nicht darum, woher jemand kommt, sondern nach welchen Prinzipien, nach welchen Werten er oder sie lebt. Im Prinzip ist es eine andere Formulierung für das, was Sie auch sagen.
Ja, es geht ein bisschen darüber hinaus. Also das Wir-Gefühl ist ja, besteht aus zwei Teilen. Erstens dem Wir und dann dem Gefühl. Es geht also nicht nur um den Verstand, sondern es geht um Gefühle. 2006, das war Gefühl pur. Und was die Franzosen jetzt erleben bei der Weltmeisterschaft, da sind sie eins in ihrem Sieg. Sie waren eins in der Trauer nach den Anschlägen in Paris und anderen Städten. Und unser früherer Bundeskanzler Gerhard Schröder hat mal gesagt, ich bin doch nicht nur deswegen für die deutsche Nation, weil wir so eine tolle Verfassung haben, sondern auch deswegen, weil er sich zugehörig fühlt. Etwa beim Fußball, wenn man die eigene Nationalmannschaft unterstützt, da geht es nicht um Verstand und Verfassung, da geht es um reines Gefühl.
Das heißt, wenn man einen Strich darunter zieht, denen, die ganz grundsätzlich eine Skepsis gegenüber Nationalem haben oder die bei dem Begriff der Nation schon so ein gewisses Unwohlsein empfinden, denen widersprechen Sie.
Ganz massiv. Und zwar aus drei Gründen. Das erste ist, in jeder Gesellschaft gibt es ein Grundbedürfnis, sich zusammenzuschließen zu einer Gesellschaft. Der Mensch ist ein Zoon Politikon. Und wenn jemand die Nation tabuisiert, dann drängt er die Menschen in die rechtsextreme Ecke. Der Aufstieg der AfD ist aus meiner Sicht mit verursacht worden durch eine Negierung, Tabuisierung des Begriffs der Nation durch bestimmte Kreise in Politik und Medien. Der zweite Punkt: Wer die Nation völlig negiert, kann kein Partner sein gegenüber dem Ausland. Nur in sich ruhende, verlässliche Nationen können auch verlässliche Partner sein. Und der dritte Grund ist, wir sind ein Einwanderungsland. Und wenn wir integrieren wollen, und das müssen wir dann ja auch, dann können wir nur integrieren, wenn wir selbst ein Bewusstsein haben von unseren eigenen Stärken, von unseren eigenen Eigenarten. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir sagen, wir mögen uns eigentlich selber gar nicht, welchen Grund sollen dann eigentlich Zugewanderte haben, sich bei uns zu integrieren?
Wie sehen Sie das Verhältnis von Nation und Europa?
Die Nation ist die Grundlage, auf der Europa gebaut wird. Die verschiedenen Nationen sind der Baustein, aus dem ein gemeinsames Europa wachsen kann. Es wird auf absehbare Zeit keine Alternative zum Nationalstaat geben, sondern der Nationalstaat ist die Grundlage, sich freiheitlich aus eigener Erkenntnis und aus eigenem emotionalen Wollen zu einem gemeinsamen Europa zu bekennen. So wie de Gaulle es gesagt hat, Europa der Vaterländer oder Europa der Nationen, die Worte sind verschieden, aber immerhin geht es darum, die Identität des Einzelnen nicht aufzugeben, sondern einzubringen in ein größeres Ganzes, in dem dann die Vielfalt das Kennzeichen ist.
Andererseits muss man sagen, haben wir unter anderem in der Euro-Krise ja festgestellt, welches Potenzial an Spaltung und Aggression auch in diesem Kontinent weiterhin existiert.
Bei der Euro-Krise muss man sagen, dass der Euro ja einen Geburtsfehler hatte. Er ging davon aus, dass es zu einer Konvergenz kommen würde der sehr unterschiedlichen Finanzpolitiken und Wirtschaftspolitiken. Das ist nicht eingetreten. Daraus ergeben sich die Spannungen. Und da der Euro jetzt die wirtschaftlich schwächeren Länder daran hindert, durch Abwertung etwa ihre Position auf dem Markt zu verbessern, wird Deutschland als sehr starkes Land natürlich angegriffen und kritisiert. Insofern ist die Euro-Krise noch nicht vorbei. Man muss dann mit sehr viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl und ohne Hochmut versuchen, den Euro weiterzuhalten.
Aber eine rein wirtschaftliche Frage ist es trotzdem nicht, denn wenn wir auf die politische oder kulturelle Ebene schauen, muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass viele Nationen Europa in mancher Hinsicht mehr nebeneinander als miteinander leben. Also nehmen wir unsere Nachbarländer, was die Franzosen bewegt, was die Polen bewegt. Ich glaube, das spielt bei uns in der Diskussion eine geringe Rolle und umgekehrt ähnlich. Also ist es nicht so, dass die Länder in Wahrheit doch weitgehend binnenorientiert ticken?
Das tun sie und das macht es auch für die Deutschen manchmal schwer, die gemeinsame europäische Idee zu verfolgen. Das liegt wohl daran, dass die Deutschen aufgrund ihrer Geschichte alles, was national besetzt war oder was gemeinschaftsbezogen war, heute kritisch sehen aufgrund des Missbrauchs in der Nazizeit. Diese Geschichte haben die anderen nicht, deswegen sehen die das unbefangener. Aber dass wir jetzt aus unserer eigenen Nation sozusagen fliehen in eine europäische, die in dieser Form von den anderen nicht gewollt ist, ist kein Ausweg.
Vor 25 Jahren wurde die Deutsche Nationalstiftung gegründet. Das war ein Gespräch mit Dirk Reimers, dem Vorstandsbevollmächtigten der Stiftung. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Welch große, uralte Kultur. Wer einmal durch Peking spaziert ist, vielleicht im Konfuzius-Tempel war oder in der verbotenen Stadt, der ahnt, dass in Peking noch vieles andere geeignet wäre, in die Liste des Welterbes aufgenommen zu werden. Tatsächlich hat die chinesische Regierung vor 2 Wochen einen entsprechenden Antrag bei der UNESCO gestellt für 14 weitere historische Orte, unter ihnen das Mausoleum für Mao Zedong und der Tiananmen-Platz. Und hier schließen sich nun viele Fragen an, denn mit beidem verbinden sich auch dunkle Kapitel, die in China verschwiegen werden.
Jeden Morgen exakt zum Sonnenaufgang wird auf dem Pekinger Tiananmen-Platz zur Nationalhymne die chinesische Flagge gehisst. Nichts hier erinnert an die tragischen Ereignisse vom Juni 1989. Und das ist Absicht der Staats- und Parteiführung. Nichts soll daran erinnern. Nicht nur auf dem Platz, auch aus dem kollektiven Gedächtnis sollen die Ereignisse verschwinden. Deswegen lernen Schüler auch nichts über die brutale Niederschlagung der studentischen Demokratiebewegung im Unterricht. Man findet nichts darüber in Museen und Bibliotheken. Das wird deutlich, wenn man Menschen auf der Straße fragt, was sie mit dem Platz im Zentrum in Verbindung bringt. Ich denke zuerst an Mao Zedong, jetzt an Präsident Xi Jinping, sagt dieser 86-jährige Mann. Unserem Staat geht es sehr gut, das macht mich froh. Ich denke an die Hauptstadt von China, sagt diese 70-jährige Pekingerin. Es ist ein Symbol, sehr spektakulär. Tiananmen ist sehr groß, sagt dieser 20-Jährige. Viele Zeremonien gibt es dort. Auch Militärparaden haben dort stattgefunden. Sehr eindrucksvoll. Auch wenn man im chinesischen Internet, das hochgradig zensiert wird, nach den Ereignissen vom Juni 1989 sucht, findet man nichts. Wer beispielsweise versucht, den entsprechenden Wikipedia-Artikel auf Chinesisch zu laden, bekommt eine Fehlermeldung angezeigt. Im unzensierten Internet stößt man dagegen schnell auf historische Dokumente. Ein CNN-Reporter-Team hat am 5. Juni 1989 die bewegende Szene festgehalten, wie ein Demonstrant eine Panzerkolonne am Tiananmen-Platz aufhält. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Der unbekannte Mann wurde im Westen Tankman getauft, zu Deutsch Panzermann. Das Video auf YouTube ist über 3 Millionen Mal angesehen worden. In China kennt Tankman kaum jemand. Das Video ist nicht abrufbar. Die Plattform YouTube ist wie alle Angebote von Google nicht zugänglich. Tiananmen, auf Deutsch das Tor des himmlischen Friedens, geht auf das 15. Jahrhundert zurück. Der namensgebende Platz wurde erstmalig im 17. Jahrhundert errichtet. Nun soll er zusammen mit 13 weiteren Städten im Zentrum Pekings, also UNESCO-Weltkulturerbe, werden. Ich finde das absurd. Das Tor ist gar nicht mehr original. Während der Kulturrevolution wurde Tiananmen schon heimlich abgerissen, sagt der Historiker Zhang Lifan. Das neue Tor ist ein totaler Betonklotz. Tiananmen ist keine historische Sehenswürdigkeit mehr, sondern eine Kopie. Auch das Mausoleum des Revolutionsführers Mao Zedong auf dem Tiananmen-Platz steht auf der Wunschliste der Staats- und Parteiführung. Mao Zedong hat 1949 auf dem Platz die Volksrepublik ausgerufen. Seine radikale Politik bedeutete für Millionen Chinesen den Tod. Auch darüber findet in China keine öffentliche Auseinandersetzung statt. Der Historiker Zhang Lifan ist einer von wenigen im Land, die sich kritisch äußern. Meiner Meinung nach ist das äußerst grotesk. Mao Zedong war der größte Zerstörer chinesischer Kultur. Nun könnte seine Grabstätte sogar Weltkulturerbe werden, sollte das Projekt erfolgreich sein. Die zuständige Stadtverwaltung hat auf mehrere Anfragen des ARD-Studios Peking nicht reagiert. Ein Sprecher der Gedenkhalle für den Vorsitzenden Mao, wie das Mausoleum offiziell heißt, sagte der Staatszeitung Global Times, die historische Bedeutung Mao Zedongs erkläre sich von selbst. Ein Professor einer Parteihochschule wird von dem Blatt mit dem Satz zitiert, Mao werde international weitgehend respektiert. Von den Millionen Toten steht in der Zeitung nichts. Kritiker werfen der Staats- und Parteiführung Geschichtsrevisionismus vor. Sie wolle die kontroversen Symbole der kommunistischen Herrschaft schönfärben. Unter dem Motto, wenn Platz und Mausoleum erstmal Weltkulturerbe sind, vergessen die Menschen die dunklen Seiten der Geschichte. Der Historiker Zhang Lifan glaubt nicht, dass das funktioniert. Wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, das, was Tiananmen und der Platz erlebt haben, ich glaube, daran werden sich die Menschen ewig erinnern. Das geschichtliche Gedächtnis wird nicht kleiner werden, nur wegen eines Weltkulturerbestatus. Ob die 14 Orte im Zentrum Pekings letztendlich Weltkulturerbe werden, entscheidet die UNESCO, die eine Reihe strikter Kriterien hat. Laut Staatsmedien sollen die Städten bis 2030 die Voraussetzungen für eine Bewerbung erfüllen. 2035 könnten sie auf die Liste aufgenommen werden.
Benjamin Eisel über den Antrag Pekings, weitere Städten in die Liste des Welterbes aufzunehmen. Wer auf der Insel Hiddensee Urlaub macht, der schaut in der Regel aufs Meer oder in den weiten Himmel und nicht auf den Weg. Selbst manche Stammgäste übersehen die sogenannten Stolpersteine, die hier im Boden liegen. Einige unter ihnen erinnern an Künstlerinnen, die seit den 1920er Jahren auf der Insel aktiv waren, die Malweiber. Sie sind fast vergessen, und doch lassen sich die Spuren dieser Künstlerinnenkolonie bis heute entdecken.
Man hat noch Sand an den Füßen, wenn man zum Heimatmuseum im Kloster auf der Insel Hiddensee kommt. Das Haus liegt hinter der Düne, nur ein paar Meter vom Strand entfernt. Immer fehlt es hier an Platz für all die Ausstellungen, die man machen könnte. Manchmal fehlt es auch an mehr, an der Geschichte selbst, die erst entdeckt werden muss. So eine Geschichte hat Marion Magas ausgegraben. Die Frau mit den kurzen blonden Strubbelhaaren hat vor dem Heimatmuseum ein paar Urlaube um sich geschart.
Herzlich willkommen hier zur Führung auf den Spuren der Mahlweiber. Ich bin Hiddenseherin, bin hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Meine Mutter hat hier als Lehrerin gearbeitet an der Schule und mich dann immer zu den Eltern besuchen mitgenommen. Und da habe ich in den Fischerhaushalten überall immer schon diese Bilder gesehen von den Mahlweibern.
Die Mahlweiber, so bezeichneten sich die Frauen vom Hiddenseer Künstlerinnenbund selbst. Es gibt zwei Arten von Malerinnen, ätzte ein Kunstkritiker 1901 in der Zeitschrift Simplicissimus. Die einen möchten malen und die anderen haben auch kein Talent. Frauen durften damals keine Kunstakademien besuchen. Maler wie Lovis Corinth etablierten jedoch Malschulen für Frauen. Licht, Luft, Freiheit. In diesem Streben entdeckten Künstler und Künstlerinnen damals die Provinz, kamen nach Worpswede, Ahrenshoop, Schwan und eben auch auf die Insel Hiddensee.
Malweib an sich war ein negativ belegter Begriff, vor allen Dingen durch die Kunstkritik, gar nicht mal durch die malenden Kollegen. Und die Frauen haben sich deshalb in Künstlervereinigungen gefunden und haben 1919 den Hiddenseer Künstlerinnenbund gegründet.
Marion Magas hat in ihrem Rucksack einen großen Stapel Fotos mitgebracht, alle fest laminiert. Mit Wind und Regen ist hier immer zu rechnen. Die Fotos zeigen, was man im Museum nicht sehen kann, die Hiddenseer Künstlerinnen und ihre Werke. Auf den Bildern sieht man Frauen in langen taillierten Kleidern und mit Hut, aber auch im lässigen Kittellook der Reformbewegung.
Die haben einfach diese Begrifflichkeit Malweib genutzt und haben gesagt, da weiß wenigstens jeder, worum es geht, und wir versuchen mal, den Begriff ins Positive zu verkehren. Die Malweiber des Hiddenseer Künstlerinnenbundes haben diese positive Wirkung nicht mehr erlebt. Die Hälfte der Malweiber waren ja Jüdinnen, die sind umgebracht worden oder umgekommen auf den Transporten, und die andere Hälfte waren dann halt auch so, lebten bis in die 50er, Anfang 60er Jahre. Und diese positive Verkehrung, die ging erst in den 90ern los. Aber immerhin ist es heute kein negativ belegter Begriff mehr. Und es gibt ein paar moderne Malweiber hier auf der Insel, die auch stolz sind mittlerweile auf diesen Titel.
Fünf Stolpersteine wurden auf der Insel Hiddensee vor den ehemaligen Wohnhäusern der jüdischen Malerinnen verlegt. Marion Magas hat das mitinitiiert. Die Hiddenseer Buchautorin und Verlegerin weiß, dass selbst kulturinteressierte Besucher die Stolpersteine nicht bemerken. Das sollte sich ändern, meint sie, und hat auch eine Idee, wie das gelingen kann.
Ich denke nur, wenn man drüber spricht. Also es ist, man stolpert zwar drüber, aber es gucken wenige.
Henny Lehmann, geboren 1862, Freitod 1937.
Der Stolperstein für Henny Lehmann liegt in Fitte vor einem der zentralen Häuser der Insel, der Bibliothek. Früher war hier das Rathaus. 1907 erbaut war die Villa, ebenso wie die des Dichters Gerhard Hauptmann in Kloster, ein Treff für Künstler und Intellektuelle. Henny Lehmann stammte aus einer begüterten Berliner Familie. Ihr Ehemann unterstützte den künstlerischen Werdegang seiner Frau.
Das war ziemlich selten der Fall, dass die Frauen Familie gründen konnten. Meistens mussten sie sich entscheiden, ob Künstlerkarriere oder Familiendasein. Bei Henny Lehmann war beides möglich, und sie kannte das aus ihrer Familie, dass man sozial aktiv ist, und hat das hier auf Hiddensee auch weiter verbreitet. Also war hier sehr angesehen.
Henny Lehmann unterstützte den Bau des Arzthauses und war Mitbegründerin der Genossenschaftsreederei und des ersten Naturschutzbundes. Sie kaufte vom benachbarten Bäcker die Scheune, ließ sie tiefblau anstreichen und etablierte dort den ersten Ausstellungsraum für die Hiddenseer Künstlerinnen.
Es ist auch immer noch so, wenn die jetzige Besitzerin der blauen Scheune da ist, Helga Fink ist auch eine Malerin, mittlerweile 80 Jahre alt, sieht man ihr aber nicht an. Und wenn sie auf der Insel ist, so 4-5 Monate im Jahr, dann öffnet sie die Tür genauso, wie das die Malweiber gemacht haben. So, jetzt geht's wieder ein Stück weiter.
Clara Arnheim, geboren 1865, gestorben 1942, Ghetto Theresienstadt. Käthe Löwenthal, geboren 1878, gestorben 1942, Ghetto Itzbitz.
Marion Maggers führt die Besucher nicht zu den Häusern, in denen die Künstlerinnen damals wohnten. Die soll jeder selbst entdecken. Sie geht nicht zur alten Bäckerei, wo Clara Arnheim wohnte und wo heute Kuchen und Souvenirs verkauft werden. Oder zur blauen Scheune, die ohnehin jedem Hiddenseebesucher auffällt. Sondern sie wandert durch die Landschaft, macht an jenen Punkten Halt, wo die Künstlerinnen früher ihre Staffeleien aufstellten, und zeigt dort ihre Bilder.
Hier ist eines meiner Lieblingsmotive von Käthe Löwenthal. Das ist eine Ansicht aus dem Hügelland. Wenn man jetzt oben auf einem kleinen Inselblick steht, dann sieht man nicht mehr die Siedlung, weil es alles voller Ginsterbüsche mittlerweile ist. Also man sieht dann in der Blüte im besten Fall eben alles gelb.
Über Künstlerinnen sprechen heißt, ihre Werke zu betrachten. Dass man diese überhaupt sehen kann, ist auch der aufwendigen Recherchearbeit von Marion Maggers zu verdanken. Sie veröffentlichte schon Bücher über Inselfotografen, über DDR-Geschichte auf Hiddensee und die Architektenhäuser der Insel. Der Hiddenseer Künstlerinnenbund jedoch war ihre bislang schwierigste Recherche.
Die Arbeit an dem Buch, wie sich die Malweiber die Ostseeküste erobern, hat fast 10 Jahre gedauert, weil es ungeheuer schwierig war, was über die Biografien rauszufinden, weil die kaum bekannt waren, weil die wenigsten eine Familie hatten, sich für eine Künstlerkarriere entschieden haben. Also ich hatte das Glück, dass ich noch Zeitzeugen kennengelernt habe, Hiddenseer, die zum Teil auch Modell von den Malweibern gewesen sind. Und darüber habe ich viele Informationen bekommen und auch Bildmaterial.
Nicht nur die jüdischen, auch die nichtjüdischen Malerinnen wie Augusta von Zitzewitz und Dorothea Strohschein hat Marion Maggers vor dem Vergessen bewahrt. Einzig das Leben von Elisabeth Büchsel, die bis 1957 auf der Insel lebte und unzählige Hiddenseer porträtierte, war schon etwas besser dokumentiert.
Und es gibt kaum in Museumsarchiven Material, aber in Freundeskreisen. Es gibt zum Beispiel einen Freundeskreis Julie Wolfthorn. Die waren mir sehr behilflich und andersrum auch sehr froh, dass jemand sich kümmert. Ähnlich war es mit den Nachfahren von Käthe Löwenthal. Aber an die ranzukommen, das war eben auch eine Recherchearbeit und manchmal auch Zufall, dass man überhaupt eine Adresse rausbekommen hat. Und oft auch über Mundpropaganda. Also recherchieren mit Internet ist bei den Malweibern nicht gewesen.
Julie Wolfthorn, geboren 1864, gestorben 1944, Ghetto Theresienstadt. Susanne Ritscher, geborene Löwenthal, geboren 1886, überlebte in verschiedenen Verstecken, gestorben 1975 in München.
Susanne Ritscher war eine Schwester, es waren 5 Geschwister Löwenthals. Und dank Susanne gibt es noch ziemlich viel Bildmaterial, denn die Löwenthals waren eine jüdische Familie und sind alle umgekommen. Aber Susanne Ritscher war durch die Mischehe geschützt und konnte dann auch Bilder verstecken.
Zur Lesung aus dem Buch über die Malweiber sind am Abend 30 Besucher ins Henny-Lehmann-Haus gekommen. Rekord bei diesem Thema. Vielleicht bekommen die Malweiber von Hiddensee nun doch die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Eine Besucherin wünscht es den Frauen.
Zuletzt war ich in Worpswede und habe gestaunt. Und jetzt sehe ich, dass hier auch so eine im Prinzip kleine Künstlerkolonie gelebt hat und gemalt hat. Wunderbar, großartig und steht in keinem künstlerisch den Männern nach. Und das ist wirklich unglaublich, wie die das geschafft haben, die Burschen, die Frauen so in die Vergessenheit zu drängen, nicht?
Die Malweiber auf Hiddensee, das war ein kleiner künstlerisch-historischer Rundgang mit Alexa Hennings. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.